Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Unser Mensch heute, das ist die Ägyptologin Wafa El-Saddik. Sie war in Ägypten die erste einheimische Frau, die eine archäologische Grabung geleitet hat, und später war sie die erste Frau, die das Ägyptische Museum als Direktorin geführt hat. Diese weltberühmte Sammlung altägyptischer Kunst liegt direkt am Tahrirplatz und damit mittendrin im Geschehen, schon während der Revolution im Frühjahr 2011 und dann wieder vor und nach dem Sturz des Muslimbruderpräsidenten Mursi. Es gab Plünderungen, wertvolle Objekte sind verschwunden, und dass die Besucherzahlen auf ein Minimum gesunken sind, das kann man sich gut vorstellen angesichts der anhaltenden Unruhen in Kairo. Wie Wafa El-Saddik die momentane Situation in ihrem geliebten Heimatland sieht, davon kann sie uns auf Deutsch erzählen. Sie hat nämlich hier in Köln eine Familie gegründet und ihre beiden Söhne am Rhein großgezogen. Um ihr aufregendes Leben geht es heute in Domradio Menschen, um eine große Liebe zur altägyptischen Kunst, um ein Leben zwischen zwei Ländern, zwei Kulturen und um die Karriere einer Frau in einer von Männern dominierten Gesellschaft. Frau El-Saddik, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Tag, hallo.
Am Mikrofon bin ich, Hilde Gregeniter, und gleich, da starten wir wie gewohnt in unsere Sendung mit unserem Fragebogen, gleich als nächstes hier in Domradio Menschen. Zu Gast bei Domradio Menschen ist Wafa El-Saddik, und einen ersten Eindruck von ihr, den bekommen Sie jetzt hier bei uns im Fragebogen. Alter?
63.
Beruf?
Ägyptologin.
Berufung?
Ja, Ägyptologin.
Von meiner Mutter habe ich?
Ja, die Bedeutung des geraden Weges gelernt.
Ohne meinen Vater?
Ja, hätten viele Dörfer im Nildelta kein sauberes Trinkwasser bekommen.
Meine Kindheit in Kairo war?
Voller historische Erlebnisse.
In der Bibliothek meines Großvaters?
Habe ich meine Begeisterung zur Ägyptologie entdeckt.
Das Ägypten meiner Kindheit war ein Land, das? Das Ägypten meiner Kindheit war ein Land, das?
Es war ein schönes Land.
Bildung auch für Mädchen war bei uns zu Hause?
Sehr wichtig.
Mein erster Besuch in der Tempelanlage von Karnak bei Luxor hat mich?
Hat mich so begeistert und hat meinen Werdegang bestimmt.
Die Kunst des alten Ägypten fasziniert vor allem durch?
Die wunderbare Werke der Malereien, Relief und Architektur.
Dass ich als allererste Ägypterin eine archäologische Grabung in meinem Land leiten konnte, war?
War sehr wichtig für die Frauen und Frauenbewegung.
Meine Zeit als Doktorandin in Wien?
War eine Bereicherung.
Nach Köln bin ich gekommen, um?
Eine Familie zu gründen.
Mein Mann in Köln zu treffen war für mich?
Mein größtes Schicksal.
Zwei Söhne großzuziehen war?
Die größte Aufgabe meines Lebens.
Als ich als Direktorin des Ägyptischen Museums nach Kairo berufen wurde, habe ich?
Mich auf harte Arbeit, schwere Missionen vorbereitet.
Als Museumsleiterin wollte ich?
Vieles bewegen und vieles ändern.
Das Leben zwischen zwei Ländern und zwei Kulturen ist?
Eine große kulturelle Bereicherung.
Die Revolution in Ägypten war für mich?
Ein Muss.
Heute blicke ich auf mein Geburtsland mit?
Voller Sorge.
Für die Zukunft Ägyptens wünsche ich mir?
Ja, dass Ägypten den richtigen Weg geht, das heißt Freiheit, Sozialgerechtigkeit und solidarische Gesellschaft.
Mein Glaube bedeutet mir?
Vertrauen. Das gibt mir das Gefühl, niemals verlassen zu sein.
Und Gott ist für mich?
Alles.
Danke an Wafa El-Saddik. Bei Domradio Menschen lernen Sie die Ägyptologin heute ein bisschen besser kennen, und gleich als nächstes fragen wir Sie, wie Sie die aktuelle Situation in Ihrem Land einschätzt. Ägypten, ein Land mit einer unbeschreiblich reichen Kultur. Hier entstand eine der ganz frühen Hochkulturen der Menschheit. Die Pyramiden, die Pharaonengräber, die Mumien und ihre Grabbeigaben, wunderbare Skulpturen und Gemälde legen bis heute davon Zeugnis ab. In diesen Tagen aber blickt die Welt voller Sorge auf dieses Brückenland zwischen Afrika und Asien. Denn nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mursi eskalieren die Auseinandersetzungen zwischen seinen Anhängern, vor allem in den Reihen der Muslimbrüder und den Repräsentanten der Übergangsregierung und der Armee. Die Ägyptologin Wafa El-Sadiq hat die Revolution 2011 in Kairo erlebt. Im Moment verfolgt sie das Geschehen von Köln aus und kann deshalb jetzt hier bei uns im Studio sein. Frau El-Sadiq, wenn Sie diese aufwühlenden Bilder aus Kairo auf dem Bildschirm sehen, blutverschmierte Leichen, Kampfszenen, Gewalt pur, was geht da in Ihnen vor?
Ja, es ist natürlich sehr, sehr traurig, das zu sehen. Und auch ich kriege die Information jeden Tag, entweder bei Telefon oder im Internet bekommt man sehr viel. Und man hat nie im Leben gedacht, dass sowas in Ägypten passieren kann. Die Ägypter sind sehr friedliche Menschen. Nur dieser Fanatismus, das ist das Gefahr, das ist wie ein Mikrob. Da sieht man, da fängt an in Afghanistan und dann Pakistan und kommt langsam nach Irak und ich meine nicht langsam, aber sehen wir in Irak, Syrien und jetzt in Ägypten und das tut weh.
Viele im Westen bewerten den Sturz Mursis als Putsch, eine Einschätzung, die sie nicht teilen. Warum?
Ja, ich war in Ägypten. Alle, die ich getroffen habe, Intellektuellen, Schriftsteller, Arbeiter, Taxifahrer, alle Ägypter, die ich getroffen habe, waren unzufrieden und das Leben war unmöglich in der Zeit von Mursi.
Sie haben mir erzählt, Sie selbst hatten am Anfang durchaus Hoffnung, dass da sich jetzt was zum Besseren wenden könnte. Was ist da so furchtbar falsch gelaufen unter Mursi?
Ja, erst natürlich die Leute, die Mursi gewählt haben, haben gedacht, das sind die Frommen. Da sind alle haben Doktortitel. Wissen wir nicht, ob das stimmt oder nicht, dass die wirklich richtig studiert haben oder haben sich als Doktor vorgestellt. Aber die einfachen Ägypter haben gedacht, das sind wirklich fromme Intellektuellen, die das Land helfen können. Aber was geriet ist, dass alles, was die versprochen haben, haben die nicht gemacht.
Es gibt Leute, die befürchten, dass Ägypten jetzt zu so einer Art neuem Syrien werden könnte, also dass ein richtiger Bürgerkrieg ausbricht. Teilen Sie diese Sorge?
Bisschen Sorge, ja, aber Ägypten ist nicht Syrien. Wir sind nicht so geteilt wie in Syrien. Wir haben keine Schiiten. Wir haben eine große Gruppe von Kopten, das heißt 10 Millionen Ägypter, die sich nicht nur als Kopten, aber als Ägypter. Und die andere, ich meine Moslems, die keine Moslembrüder sind, die finden das auch, dass wir alle Ägypter sind und wir sind eine Familie. Und deshalb wird das nicht so aggressiv wie in Syrien.
Da haben Sie eigentlich meiner nächsten Frage schon vorweggegriffen, denn die koptischen Christen, die zittern in diesen Tagen besonders. Muslimbrüder greifen ihre Kirchen an und zerstören die. Sie selbst sind auch Muslime. Wie schätzen Sie die Haltung der meisten Moslems den Christen gegenüber ein?
Ja, erst natürlich zum Beispiel wir. Hier haben unsere koptische Freunde täglich angerufen und gefragt, wie es ihnen geht. Es geht ihnen gut. Aber die meisten Muslime, die gehen vor die Kirchen und die bilden Menschenketten, die schützen die Kirchen. Aber das hilft nicht sehr, weil die Kriminellen, die mit Maschinengewehren kommen und erschießen und dann verbrennen die Kirchen, das ist natürlich schwer zu schützen. Ich meine, schwer, dass man die Kirchen schwer zu schützen. Jetzt geht das Militär und versucht, die Kirchen zu schützen. Alle rufen, alle Muslime, die haben auch ihre Häuser für die Kopten geöffnet und die haben auch gesagt, kommt zu uns in unsere Moschee, wir beten zusammen.
Morsi und seine Mannschaft, das sagen sie, haben Ägypten an den Rand des wirtschaftlichen Kollapses geführt, unter anderem auch dadurch, dass sie den Tourismussektor nicht etwa neu belebt, sondern im Gegenteil durch islamistisches Gehabe weiter gelähmt haben. Was muss passieren, damit Ägypten wieder attraktiv wird als Reiseland für Badeurlauber, aber vor allen Dingen auch für Kulturliebhaber?
Wir brauchen die Unterstützung des Westens, weil wenn hier und in Amerika Ägypten immer attackiert ist, dass es ein militärischer Putsch und wir helfen nicht und keine wirtschaftliche Hilfe und so weiter, wird nicht Ägypten schnell geheilt. Wir brauchen die Unterstützung. Die Leute hier müssen wissen, es ist kein Militärputsch, es ist wirklich der Wille der Ägypter. Und wenn die Situation ruhiger wird, dann wird Ägypten wieder wie es war.
Vielen Dank an Wafa El Sadik bis hierher. Die Ägyptologin ist unser Gast bei Domradio Menschen. Und um zu erfahren, wie sie das geworden ist, was sie heute ist, gehen wir gleich zurück in das Ägypten ihrer Kindheit. Domradio Menschen, unser Studiogast heute ist die Ägyptologin Wafa El Sadik. Sie haben mir gesagt, Frau El Sadik, die altägyptische Kunst, das ist mein Leben. Also das ist wirklich eine wahre Leidenschaft für Sie. Und Sie haben die Hartnäckigkeit und auch das Glück gehabt, diese Leidenschaft zur Lebensaufgabe zu machen. Einen ersten Zugang dazu haben Sie in der Bibliothek Ihres Großvaters gefunden. Wie kam das?
Ja, mein Großvater und ich glaube, das war die Generation damals, dass sie sehr viel lesen und es gab natürlich keinen Fernseher und kein Internet und so weiter. Da war eine ganz große Bibliothek voller Bücher und ein Teil war über das alte Ägypten.
Was hat Ihnen da als Kind so toll dran gefallen?
Ja, natürlich die schönen Bilder, die ägyptischen Malereien, die Hieroglyphen vor allem und die Mumien.
Was war das für eine Familie, in die Sie da hineingeboren wurden?
Ja, ich war zwischen zwei Familien. Mein Großvater, Vaters Seite, war ein Oberbürgermeister und der hat bei ihm sehr viel gelernt über die Bauern und das Leben auf dem Dorf. Und meine Mutterfamilie, die waren Gelehrten, die meisten waren El Azhar. Universität und die haben unterrichtet und davon habe ich viel gelernt über mäßige Islam.
Hm. Sie sind auf dem Land geboren und haben dort als kleines Kind auch gelebt. Mit 8 Jahren, glaube ich, sind Sie dann nach Kairo gekommen, also in eine Millionenstadt. War das ein Kulturschock für Sie als Kind?
Ja, es war ein Kulturschock. Von einem ganz ruhigen Ort, sehr schön mit viel Grün und kein Lärm und auf einmal im Zentrum von Kairo. Nicht irgendwo, aber genau in dem Zentrum von Kairo haben wir gewohnt. Aber es war auch toll, weil man konnte zu Fuß überall gehen, zu den Museen, zu das alte Kairo und das koptische Kairo. Überall konnte man zu Fuß gehen und damals habe ich auch Nasser oft erlebt.
Was war das für eine Stadt, dieses Kairo Ihrer Kindheit? Eine völlig andere Stadt als heute, oder?
Ja, bestimmt. Eine sehr schöne, saubere, sehr saubere Stadt und viel Kultur. Man konnte zu Kino und Oper und jeden Tag konnte man was Schönes erleben in Kairo. Und obwohl so viele Menschen in Kairo waren natürlich nicht wie heute 20 Millionen heute, aber die Stadt war voller Leben.
Wie sind die Frauen darum gelaufen? Waren die alle tief verschleiert oder?
Überhaupt nicht. Keiner hat Kopftuch gehabt. Ich meine, auf den Armenviertel, das ist ganz normal, traditionell, nicht nur die Muslime, aber auch die Kopten, die tragen Kopftücher. Aber Intellektuellen und moderne Ägypterinnen, alle haben keine Kopftuch gehabt.
Das Ägypten Ihrer Kindheit und Jugend, das haben Sie gerade ja schon angedeutet, das war das Ägypten unter Präsident Nasser. Und über diese Zeit und wie Sie sie erlebt haben, Wafa El Sadik, sprechen wir gleich weiter, gleich in Domradio Menschen und zwar nach den Nachrichten. Domradio Menschen zu Gast ist Wafa El-Sadik, Ägypterin und Ägyptologin. Und Frau El-Sadik, wir haben das schon gesagt, Sie sind erwachsen geworden in einer Zeit, in der Jamal Abdel Nasser Präsident war. Vielleicht auch gerade jetzt im Vergleich zu dem, was heute in Ägypten passiert. Wie frei war das Land damals?
Ägypten war in allem anders. Ägypten war sehr frei. Wir dürften als Mädchen genau wie die Jungs machen. Nasser wollte viel mehr Bildung für die Mädchen, mehr als vorher in Farouk-Zeit. Mädchen, wenn die Eltern die Mädchen nicht zur Schule schicken wollten, dann müssten die auch Strafe bezahlen oder müssten die bestraft werden. Und deswegen waren alle Mädchen auf der Schule. Da haben wir auch unsere Frauenrechte bekommen in 1956. Die Frauen dürften auch im Parlament sein, die dürften die gleichen Rechte wie die Männer. Es war schön, frei, kulturell, war wirklich sehr, sehr reich. Wir haben die besten Schriftsteller in dieser Zeit gehabt, wir haben die besten Schauspieler, Filme. Ägypten war Hollywood des Orients. Alles, was mit Kunst und Kultur in Nasser Zeit war, viel, viel viel besser als heute.
Trotzdem sagen natürlich heute im Rückblick auch viele, Nasser war auch ein Diktator.
Er war ein Diktator, aber ich kann sagen, wenn das gibt, ein fairer Diktator, was wir vielleicht heute brauchen.
Sie selbst hatten als Kind und als junge Frau auch ziemlich viel Freiheit und das, obwohl Sie mir erzählt haben, dass Ihre Eltern eher streng waren. Wie ging das zusammen?
Wir sind eine sehr gläubige Familie und man sagt,
muslimische Familie,
die nicht alles natürlich erlaubt, aber die haben uns erlaubt, dass wir studieren bis Doktorarbeit. Die haben uns erlaubt, ganz normal auf die Straße zu gehen und nicht verschleiert sein. Die haben uns erlaubt, die haben mich erlaubt, viel Reisen zu machen, obwohl die nicht einverstanden waren. Aber die haben gesagt, wenn du das willst und wir kennen dich, und wir wissen, dass du nicht Unsinn machst, dann bist du erlaubt. Ja.
Sie haben mir erzählt, dass Sie als Jugendliche und dann als junge Frau so ziemlich alles gelesen haben, was Sie in die Finger bekommen haben. Kunst, Bücher, Literatur. Sie waren also sehr, sehr neugierig und dazu passte Ihr damaliger Berufswunsch auch sehr gut.
Ja, richtig. Ich wollte als Kind Journalistin sein und ich habe alles gelesen, was in unserem Haus, meine Mutter hat für mich immer Bücher gekauft und ich habe natürlich auch, als ich fremde Sprachen gelernt habe, habe ich die Bücher aus der Bibliothek von meinem Großvater geholt und gelesen.
Warum wollten Sie so gern Journalistin werden? Was fanden Sie toll an diesem Beruf?
Viel Information, man informiert sich über Nationen und Sitten und Traditionen, man reist viel und das wollte ich auch.
Ja, und irgendwann, als es dann soweit war, als die Schulzeit abgeschlossen war, haben Sie zu Ihren Eltern gesagt, so, ich will Journalistin werden, ich werde das studieren und die fanden das erstmal nicht so toll.
Ja, die fanden das nicht so toll, weil die wussten, was Journalismus bei uns heißt.
Was heißt Journalismus in Ägypten?
Ja, es ist kein, Entschuldigung zu sagen, es ist kein ehrlicher Beruf bei uns. Da geht nicht um die Sache, geht um Geld und Jobs und so weiter. Ich meine, es gab natürlich sehr ehrliche Journalisten, aber die Mehrheit waren nicht ehrlich.
Und die Ehrlichen mussten dann unter schwierigen Bedingungen arbeiten.
Genau.
So oder so, Sie haben sich damals durchgesetzt und daraus kann man ja jetzt zweierlei schließen. Auf der einen Seite, dass Ihre Eltern Ihre Wünsche letzten Endes sehr ernst genommen und akzeptiert haben, haben Sie ja gerade auch schon gesagt. Und aber auch, dass Sie eine ganz schön selbstbewusste junge Frau gewesen sind.
Ja, richtig. Wie ich gesagt, die haben akzeptiert, die haben uns erlaubt, dass wir unsere Wünsche erfüllen. Und als ich gesagt habe, ich will an Kairo Universität Journalismus studieren, haben die das, die haben das nicht akzeptiert, aber die haben dann gesagt, okay, wenn das dein Wunsch ist, dann mach das.
Mach deine eigenen Erfahrungen.
Ja, ja, ja.
Und wo haben Sie dieses Selbstbewusstsein hergenommen? Hätte ja auch sagen können, dass Sie, ach, Mama und Papa wollen das nicht, dann lasse ich es halt. Haben Sie nicht gemacht?
Meine Eltern sind auch so sehr selbstbewusst, besonders meine Mutter.
Also Sie hatten da ein gutes Vorbild.
Ja.
Dann haben Sie sich tatsächlich für Journalistik eingeschrieben und zwar auch nicht an der Frauenfakultät, sondern an der ganz normalen Universität in Ägypten. Ja. Ägyptologie war Ihr Nebenfach. Und dann ist was passiert, was Ihr Leben verändert hat. Sie haben nämlich an einer Exkursion nach Oberägypten teilgenommen, sind zum ersten Mal nach Luxor und Aswan gekommen. Was ist auf dieser Reise passiert?
Ja, ich war überwältigt. Ich bin erst mit unseren Professoren und Kolleginnen ins Karnak-Tempel gegangen und ich habe sehr viel über den Tempel gelesen, aber dasselbe zu erleben live, das war schwer zu beschreiben, das war wirklich überwältigend. Da stand ich in den Säulensaal in Karnak-Tempel, das ist wie ein Wald aus Stein, sehr schön reliefiert, die Bilder, die Farben und so weiter. Ich war überwältigt.
Also das war wirklich ein Schlüsselerlebnis im wahrsten Sinn. Damals haben Sie sozusagen die altägyptische Kunst endgültig für sich entdeckt und über die Faszination an diesen Zeugnissen einer jahrtausendealten Kultur sprechen wir gleich weiter, gleich als nächstes hier in Domradio Menschen heute mit Wafa El Sadik. Domradio Menschen, unser Mensch heute, das ist die Ägyptologin Wafa El Sadik und an Sie jetzt die Frage, wenn Sie jemandem, der überhaupt keine Ahnung hat von altägyptischer Kunst, erklären müssten, was macht diese Kunst aus, warum ist die so toll, wie würden Sie dem versuchen, diese Kunst zu beschreiben?
Die ägyptische Kunst ist besonders fein, friedlich, bringt Freude, wenn man die anschaut, dann will man nicht weg, da steht man lange. Wir haben ein Beispiel von Nofretete, die man stundenlang vor ihr stehen kann und nicht weggehen will. Da sind die Malereien in den Gräbern, die erzählen auch die Geschichte, man kann sehr viel über die ägyptische Geschichte lernen, wenn man nur ein Grab besucht oder einen Tempel besucht, weil wird alles auf die Wände dokumentiert. Und es ist nicht wie die anderen Kulturen, nicht so aggressiv. Im Gegenteil, man sieht immer diese friedliche Lächeln auf den Gesichtern, ob Statuen oder Relief. Ist eine sehr, sehr schöne, feine Kunst. Und dazu auch die Perfektion und die Farben der Malerei, die bis heute noch, wenn man von Alten Reich die Gräber besucht, da sieht man ja 4500 Jahre Reliefs, die bemalt sind und die Farben sind noch so frisch wie gestern.
Wenn Sie davon erzählen, dann merkt man, wie begeistert Sie sind. Ihre Augen fangen an zu glänzen. Das war ganz sicher die richtige Entscheidung damals, dass Sie gesagt haben, ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf die Ägyptologie. Dafür mussten Sie ja ein ganz umfassendes Studium absolvieren, zum Beispiel auch Hieroglyphenbüffel, ne?
Ja, das war natürlich nicht einfach. Wir mussten Hieroglyphen und andere Schriften der ägyptischen Sprache lernen, auch koptische Sprache. Und es war so interessant, wenn man einen Satz oder einen Text auf der Tempelwand oder Grab lesen kann, das bringt so viele Informationen. Man fühlt sich, als ob man bei den alten Ägyptern lebt.
Das hat auch ein bisschen was von Krimi, ne? Man muss es entschlüsseln.
Ja. Unsere Arbeit ist wirklich wie detektive Arbeit.
Also das war ein Studium, in dem Sie richtig sich reinschmeißen konnten mit Herz und Hirn. In der Uni-Zeit war aber noch etwas ganz anderes sehr wichtig, nämlich Ihr Engagement bei den Pfadfindern. Das müssen Sie erzählen.
Ja, das ist leider heutzutage gibt es nicht. Wir waren so wirklich so aktiv und so frei und Frauen mit Männern, da konnten wir Ausflüge machen in der Wüste und ganz wie Schwester und Bruder, die haben uns geschützt und wir haben die auch mit Essen und so weiter versorgt. Und
ihre Eltern haben nicht gesagt, du fährst da mit jungen Männern weg, das geht doch nicht oder so?
Nein, weil wir haben immer versucht, dass die Eltern auch die Freunde kennenlernen. Und die wissen, dass das, die waren sehr, sehr anständige junge Leute. Pfadfinder sind wirklich ehrliche junge Leute, die was Gutes tun möchten. Und deswegen sage ich, schade, dass wir das nicht heute haben. Wir haben im Museum, an der Uni Camping gemacht und dort übernachtet und wir haben die armen Leute geholfen. Ich habe sehr viel aus dieser Zeit gelernt, ja.
Diese Zeit damals, das war auch politisch eine sehr bewegte Zeit. Sadat war mittlerweile an der Macht und bei den Studenten überaus unbeliebt. Und das war eine Zeit, in der sie gelernt haben, dass man vorsichtig sein muss, wenn man sich und seine Familie nicht gefährden will, ne?
Genau, da habe ich auch das erlebt, dass meine Freundinnen auch verhaftet wurden und ins Gefängnis gebracht vor paar Monate und misshandelt. Das war immer so, wenn der Name von dem Menschen, der verhaftet ist, auf einer Liste wird, immer in Sadat-Zeit und auch Mubarak, wird man immer wieder verhaftet.
Und wie haben Sie sich dazu positioniert, als Ihre Freunde da ganz konkret betroffen waren?
Ja, ich habe natürlich, das war ein bisschen gefährlich, aber das habe ich mit meiner Kollegin gemacht, dass wir zum Beispiel, wenn die Freunde im Gefängnis sitzen, haben wir das Lehrmaterial für sie kopiert und zu denen gebracht. Und wenn die Familie eine arme Familie ist, haben wir die unterstützt mit ein bisschen Geld und wir haben versucht, dass die Kollegen im Haft genauso lernen wie wir an der Uni, damit die nichts verlieren.
Dass sie den Anschluss nicht verpassen.
Ja.
Wir machen jetzt einen Sprung in die Zeit nach der Universität. Ihr erster Job, der hat Sie in die Altertümerverwaltung geführt. Ganz kurz, was waren da Ihre Aufgaben?
Ja, ganz am Anfang war ich ein ganz normaler Beamtin in einem Büro, wo so viele Frauen sitzen und nichts machen und das habe ich abgelehnt, habe ich Proteste gemacht und gekämpft, bis ich an Gizeh Plateau gelandet bin und ich bin dann Inspektorin in Gizeh bei den Pyramiden geworden.
Was macht eine Inspektorin bei den Pyramiden?
Ja, das ist viel, viel Arbeit. Das erste Inspektion, dass wir um die Gräber gehen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Wenn eine fremde Mission bei uns arbeitet, Ausgrabungen machen, da gucken wir, ob die auch richtig arbeiten und alles dokumentieren, was sie finden. Wir haben auch die Staatsbesucher begleitet. Das war auch ein Teil unseres Berufs. Und dazu, dass wir die Gräber dokumentieren, die nicht dokumentiert sind.
Sagt Wafa El-Sadik, die Ägyptologin, erzählt heute in Domradio Menschen aus ihrem Leben und von ihrer Arbeit und gleich berichtet sie uns von der ersten archäologischen Ausgrabung, die sie geleitet hat. Das war zugleich die erste Ausgrabung, die eine Ägypterin in Ägypten verantwortet hat. Mehr dazu also gleich. Zur vollen Stunde hören wir aber erst noch das Wort, das uns Wafa El-Sadik mitgebracht hat.
Der Mensch fürchtet die Zeit, aber die Zeit fürchtet die Pyramiden.
Da ist heute die Ägypterin und Ägyptologin Wafa El-Sadik zu Besuch und das Wort, was Sie gerade gehört haben, das hat sie ausgesucht. Warum?
Ja, als ich in Gizeh gearbeitet habe, das ist ein arabisches Sprichwort, kann man das verstehen, wenn man die Pyramiden sehen. Der Mensch, der hat Angst vor der Zeit, weil mit der Zeit geht sein Leben zu Ende. Aber wenn man die Pyramiden sieht, die seit 4500 Jahren stehen und die bleiben bis Ende der Welt, dann hat der Zeit Angst vor die Pyramiden.
Die Pyramiden stehen auch ein bisschen ja, für Unendlichkeit, für Ewigkeit.
Genau, für Ewigkeit, ja.
Wafa El Sadik war das gleich weiter, ist sie bei uns zu Gast bei Domradio Menschen. Und als nächstes sprechen wir über ihre erste archäologische Ausgrabung als Leiterin, ihre Zeit in Wien und darüber, wie es sie dann für lange Jahre nach Köln verschlagen hat. Domradio Menschen, unser Mensch heute, Wafa El Sadik, sie ist Ägyptologin und im Jahr 1976, Frau El Sadik, da waren Sie gerade mal 26 Jahre alt und da haben Sie einen ganz besonderen Auftrag bekommen.
Ja, das war, ich war in Gizeh als Inspektorin und gab die Möglichkeit, eine Ausgrabung in der Wüste, in den Steinbruch von Tura. Das ist, wo man die feine Kalkstein immer geholt hat von Pyramiden und Tempel. Und ein Kollege hat gesagt, nein, das ist eine sehr schwere Arbeit, werde ich nicht machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und viele haben das nicht akzeptiert von meiner Kollegin und natürlich meine Familie hat das nicht akzeptiert.
Dazu muss man jetzt sagen, dass das tatsächlich vor Ihnen noch keine andere Ägypterin jemals gemacht hatte, eine Grabung leiten.
Richtig. Weil das ist, man sagt bei uns natürlich, das ist keine Arbeit für Frauen, dass man in der Wüste geht und so viel Staub und besonders in Kalksteinbruch, da kommt man mit so viel Kalkstaub, man kommt nach Hause mit Allergien und es ist wirklich eine schwere Arbeit gewesen, aber es war auch eine sehr, sehr schöne und interessante Arbeit.
Wie war denn das? Haben die Männer, die mit Ihnen gearbeitet, sofort akzeptiert, dass Sie die Chefin waren, dass Sie das Sagen hatten?
Nein, weil die Männer, die Arbeiter, und die Vorarbeiter, die kommen von Oberägypten, das heißt, wir nennen die Saidis. Das sind sehr strenge Männer, die Frauen sollen nach Hause und die Frauen haben nichts zu sagen. Und dann kommt eine junge Frau, die dann als Chefin zu arbeiten und die waren sehr skeptisch, weil so wollte nicht für mich arbeiten, aber nach ein paar Tagen sind wir Freunde geworden und die haben ganz toll für mich gearbeitet.
Und dann hat's geklappt, dann hat's funktioniert.
Hat es funktioniert und wir haben ein ganz wichtiges Grab gefunden. Das Grab geht zu dem ersten König Ägyptens, das heißt 3200 vor Christus und das hat viel in der Geschichte Ägyptens geändert.
Und das war am letzten Tag der Grabung. Da haben Sie das noch entdeckt. Wie war das?
Ja, wir wollten schon, das ist oft so, auch bei Howard Carter, bei der Entdeckung von Tutanchamun. Wenn man denkt, ja, hier gibt es nicht, dann hören wir auf und sparen wir uns das Geld. Und da kommt das immer am letzten Tag. Wir wollten schon aufräumen und ich kam zu der Stelle, wo die Zelten gebaut sind. Ich habe gesagt, jetzt muss das alles weg. Und bei der Arbeit hat man Treppen gefunden und da haben wir das Grab am letzten Tag gefunden. Und kann man nicht beschreiben, wie glücklich wir alle waren. Mein Herz, ich höre mein Herz noch heute, wenn ich darüber rede. Ja.
Das kann man sich wahrscheinlich nur ansatzweise vorstellen, aber klar. Und dann bei dieser außergewöhnlichen ersten Grabung gleich so eine Entdeckung. Da waren Sie dann doppelt eine Art Pionierin geworden. Das hat ja dann auch Modellcharakter gehabt. Andere Frauen sind dann nach Ihnen gekommen, oder?
Richtig. Da kamen dann viele Freundinnen, die nach Gizeh gekommen sind, um dort zu arbeiten. Aber auch heute in Ägypten findet man ägyptische Frauen, die Ausgrabungen in die Wüste machen, bis die in der Oasen auch.
Auf jeden Fall, das haben wir jetzt schon gehört, hatten Sie damals einen sehr, sehr spannenden Job. Sie haben zum Beispiel auch, da haben Sie jetzt Ihre Leidenschaft für Journalismus mit der Leidenschaft für Ägyptologie kombiniert, Artikel für eine Zeitschrift geschrieben. Sie haben auch Prominente zu den Kleinoden der ägyptischen Kunst geführt. Und dann sind Sie im Zuge einer Ausstellung auch zum ersten Mal in die USA und dann nach England gekommen. Wie haben Sie diese fremden Welten wahrgenommen?
Ja, es waren, wie Sie sagten, fremd, alles fremd für mich, besonders in Amerika, weil die Amerikaner haben uns so behandelt, als ob wir aus der Außenwelt gekommen sind. Die Ägypter, die Pharaonen, das war bei der Ausstellung von Tutanchamun. Und wir haben uns mehr als Staatsmänner behandelt, in den besten Hotels, alles übertrieben. Und bei der Eröffnung der Ausstellung waren alle Frauen wie Elizabeth Taylor in Cleopatra gekleidet. Und das war alles so künstlich eigentlich. Ja. Aber war interessant, das zu sehen und zu erleben. Und in England war das anders, ganz anders. Das war dann das klassische Land mit viel Kultur und Tradition. Ich habe sehr viel in diese zwei Reisen gelernt. Ja.
Und ein bisschen später kam dann noch eine weitere und zwar längere Reise dazu. Sie sind nämlich nach Österreich gegangen. Erst für ein paar Monate, dann für 4 Jahre, glaube ich, und haben dort ihre Doktorarbeit geschrieben. War das nicht schwer für Sie, so fern von Familie und Heimat zu leben?
Es war natürlich schwer damals. Es gab keine direkten Kontakte mit Telefon wie heute oder auch Skype und Internet. Da habe ich meine Familie sehr vermisst, aber da war eine ägyptische Gruppe, die dort studieren in alle Fächer, besonders Musik. Und wir waren alle mit dem Kulturbüro der ägyptischen Botschaft verbunden. Da haben wir uns immer dort versammelt und gefeiert. Wien war nicht so fremd für mich, weil so viele Ägypter dort waren.
Und ist es damals gewesen, dass Sie so toll Deutsch gelernt haben, wie Sie heute sprechen?
Ich habe ein intensives Kurs in Kairo gemacht, bevor ich nach Österreich gegangen bin. Aber meine Doktorarbeit habe ich auf Englisch geschrieben, damit man auch in andere Länder lesen kann.
Für die Forschung, die internationale. Ja. Im Anschluss an die Promotion haben Sie ein Angebot bekommen, in Österreich zu bleiben, aber das kam für Sie nicht in Frage. Warum?
Ja, ich habe ein sehr, sehr schönes Angebot bekommen, aber ich bin ägyptische Ägyptologin und ich liebe die Arbeit in der Wüste und ich habe dort gesagt, ich bin wie ein Fisch, kann nicht aus dem Wasser leben.
Wie Sie dann zwar nicht in Österreich, aber dafür in Köln gelandet sind, das erzählen Sie uns dann gleich im nächsten Teil von Domradio Mensch. Nofret die Schöne, die Frau im alten Ägypten, so hieß die Ausstellung in der Kölner Kunsthalle, um deren Aufbau sich Wafa el-Sadik im Jahr 1986 kümmern musste. Und dieser Köln-Aufenthalt, der wurde wirklich schicksalhaft, denn sie haben sich damals im kalten deutschen Winter furchtbar erkältet und dann in der Domapotheke von einem Landsmann beraten lassen, von Asmi el-Rabat, ihrem heutigen Mann. Frau el-Sadik, war das Liebe auf den ersten Blick?
Ich glaube nicht. Es war am Anfang, ich war eine Kundin, die krank ist, aber mein Mann hat gesagt, ich hoffe, dass die Medikamente gut ist. Ich werde sie betreuen, bis sie bis die Erkältung verbessert ist und sie geheilt ist. Und da kam er immer zur Kunsthalle, um zu sehen, ob es besser ist. Und da kam die Liebe.
Da kam die Liebe schleichend sozusagen. Ja. Trotzdem haben Sie dann ja ziemlich schnell gemerkt, das ist der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Und Sie haben mir gerade jetzt noch gesagt, eigentlich wollte ich aber nie heiraten. Wie kam das denn?
Ja, es ist ein Schicksal. Ich meine, wir haben beide uns nicht so lange überlegt. Und ich habe auch immer gedacht, nein, ich will nicht heiraten, ich liebe meine Arbeit und ich bleibe in der Wüste. Aber die Situation in Ägypten zu dieser Zeit war nicht günstig, auch meine Arbeit zu führen. Und
das war schon unter Mubarak, ne?
Das war schon unter Mubarak und es war so viel Korruption und ich fand mich fremd zwischen die Leute, die da sind. Und dann habe ich gedacht, warum nicht?
Warum eigentlich nicht?
Ja.
Und dann haben Sie Nägel mit Köpfen gemacht. Ihr Mann musste, glaube ich, ganz klassisch um Ihre Hand anhalten bei Ihrer Familie.
Ja, es ist natürlich, meine Familie hat so lange gewartet auf diesen Moment. Es
Die waren wahrscheinlich glücklich. Jetzt heiratet waren, sie doch.
Ja, genau. Die waren glücklich, aber die waren natürlich auch nicht so, dass die gesagt, ja, sofort. Mein Vater ist dann zu Banha, das ist die Stadt, wo mein Mann, aus dieser Stadt stammt mein Mann, und er ist dort hingegangen, um zu recherchieren, wer ist diese Familie, und ein bisschen mehr Informationen über meinen Mann zu kriegen.
Und am Ende hat er gesagt, okay, heirate den mal.
Genau.
Und dann haben Sie Hochzeit gefeiert in Ägypten.
Ja, wir haben Hochzeit in Ägypten gefeiert, ganz normal. Ich meine, wir wollten nicht, aber besonders mein verstorbener Bruder Mohammed, der wollte unbedingt eine große Feier machen, und er hat für uns das organisiert. War sehr schön.
Das müssen Sie vielleicht mal ein bisschen beschreiben. Das können wir uns gar nicht. Wie ist so eine große ägyptische Hochzeit? Wie ist das, ganz bunt?
Erst haben wir offiziell religiös in der Moschee geheiratet, und das ist ganz anders als hier. Da sitzen die Frauen und die Männer separat, und dann am nächsten Tag wird wirklich gefeiert, und das war auf einem Schiff am Nil, und das Schiff heißt war Nile Pharaoh, und die Arbeiter dort waren mit altägyptischer Kleidung bekleidet und mit ägyptischer Musik und am Ende Bauchtanz.
Mit allem drum und dran.
Ja.
Es klingt sehr romantisch. Das war 1987, und dann sind Sie nach Köln gezogen, wollten aber ursprünglich gar nicht so lange hier bleiben, ne?
Ja, ich wollte nicht lange bleiben, weil ja, ich habe nie gedacht, dass ich meine Arbeit verlasse oder dass ich Ägypten verlasse. Und irgendwie ist die Zeit schnell gegangen, und da kam das erste Baby, und da war es vorbei mit, mit dem Wunsch zurück nach Ägypten. Ich habe hier in Köln tolle Leute getroffen. Die Atmosphäre war sehr schön, und diese Freunde waren eine Art Ersatz für meine Familie in Ägypten.
Und Sie haben dann eben zwei Söhne bekommen und haben auch gesagt, wenn ich diese Kinder schon habe, dann möchte ich auch viel Zeit mit denen verbringen.
Genau, da war meine richtige Aufgabe, die Kinder groß zu erziehen. Meine Zeit war für die Kinder. Ich war sehr, sehr oft in der Schule mit den Kindern, Kindergartenschule. Ich war auch im Elternrat. Ich habe mich sehr mit den Kinder in der Schule beschäftigt, und als sie groß geworden sind, dann konnte ich meine Arbeit vorsehen.
Sie haben auch gesagt, das war während Ihrer ersten Schwangerschaft, dass Sie auf einmal auch schwanger gegangen sind, sozusagen mit einer Idee, die Sie dann später auch entfaltet haben, nämlich Museumspädagogik.
Genau, als ich hier kam und war ich im Museumsdienst hier in Köln, und ich habe tolle Leute und die auch Freunde geworden sind im Römisch-Germanischen Museum getroffen, und da wollte ich auch viel von Museumspädagogik lernen, damit ich das nach Ägypten mitbringen konnte, und habe ich eine Studie über Kindermuseen für Ägypten geschrieben. Auf Englisch, auf Arabisch und Deutsch.
Aber das zeigt eben auch, obwohl Sie so viel Zeit dann für Ihre Familie auch geopfert, ist jetzt ein großes Wort, aber viel Zeit mit Ihrer Familie, mit Ihren Kindern verbracht haben, Sie haben trotzdem nie aufgehört, für Ägypten und für die altägyptische Kunst zu arbeiten. Ne?
Richtig, richtig. Ich habe viele Artikel geschrieben und Vorträge und Seminare auch organisiert.
Und Sie haben mit Ihrem Mann zusammen auch immer engen Kontakt zu Ihrem Heimatland gepflegt, und dann haben Sie einen Verein gegründet für benachteiligte Kinder in Ägypten. Was ist das für ein Verein?
Das ist ein Verein, der am 1999 gegründet ist, hier in Köln, mit unseren Freunden, die ägyptische Kinder helfen wollten. Und wir wollten auch viel mehr um die Kulturerbe Ägyptens zu bewahren. Unsere Arbeit ist, dass wir Werkstätte in den ägyptischen Museen führen, damit die Kinder kommen und ihre Kulturerbe besser verstehen und danach richtig bewahren.
Also das ist wirklich Museumspädagogik reinster Schule, ne?
Genau.
Und das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein. Also oft ist es ja so, dass dann viele Touristen in die ägyptischen Sammlungen gehen, aber die Ägypter selber vielleicht gar nicht so einen Draht zu ihrer eigenen Kultur haben.
Genau, deswegen haben wir diesen Verein gegründet und Gott sei Dank, wir haben viel Erfolg, aber wir brauchen mehr jetzt, viel mehr Arbeit in Ägypten, damit die Leute, die jungen Leute verstehen, wie wichtig das Kulturerbe Ägyptens ist.
Machen Sie ruhig ein bisschen Werbung für Ihren Verein. Wie heißt der? Wie kann man auf den aufmerksam werden? Wie findet man den?
Ja, dieser Verein heißt CATS, das kommt von unserem Englisch Untertitel Children Alliance for Tradition and Social Engagement, Kinder Allianz für Tradition und Sozial Engagement. Und da findet man im Internet www.cats.kids könnte man das finden und die, mehr Informationen darüber.
Wunderbar, lesen. Also liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie da mal nach. Und wir haben noch einen kleinen Moment Zeit, deshalb frage ich Sie, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben sich in Köln nie wirklich fremd gefühlt. Was glauben Sie, woran liegt das oder was mögen Sie an Köln?
Die Kölner sind Öffner. Die sind, man sieht, dass die wirklich die ganze Welt ist hier. Wahrscheinlich kommt das auch dadurch, dass die Römer hier kamen. Die Römer kamen auch mit Ägyptern nach Köln. Hier wurde Isis auch verehrt in römischer Zeit. Irgendwie ist Köln und Ägypten verbunden. Früher auch, ganz, ganz früher in der antiken Zeit hat man gedacht, dass der Rhein ein Teil von dem Nil ist. So wir sind irgendwie verbunden und das fühlt man hier in Köln. Die Leute sind fröhlich, lustig. Ich habe richtige Freunde hier in Köln gefunden und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich diese Freunde habe.
Und Sie sind eigentlich eine kölsche Ägypterin, das kann man sagen. Wafa El Sadik ist heute unser Gast und gleich nach den Nachrichten, da erzählt sie uns von ihrer Zeit als Direktorin des Ägyptischen Museums in Kairo. Wafa El Sadik ist zu Gast bei Domradio Menschen in Köln, das haben Sie uns gerade erzählt. Da haben Sie sich sehr wohl gefühlt, zusammen mit Ihrer Familie integriert, aufgenommen. 2003 war es, da haben Sie dann ein Angebot bekommen, das Sie nicht ablehnen konnten, nämlich das Direktorin des Ägyptischen Museums in Kairo zu werden. Ich glaube, man kann sagen, das ist die wichtigste Sammlung altägyptischer Kunst weltweit, oder?
Richtig, ja.
Ist Ihnen diese Entscheidung leicht gefallen, nach 16 Jahren, die Sie in Köln verbracht hatten, in Ihr Heimatland zurückzugehen?
Nein, war nicht leicht und ich habe dieses Angebot vorher ein paar Mal bekommen und ich habe immer an meine Kinder und meine Familie gedacht, die hier groß gezogen sind, aber dann habe ich auch gedacht, das Museum braucht mich und ich kann sehr viel ändern und deswegen habe ich das akzeptiert.
Dann sind Sie an den Nil zurückgezogen. In was für einem Zustand haben Sie das Museum vorgefunden?
In einem ganz, ganz schlechten Zustand. In dem Museum wurde gar nichts gemacht vor Jahren. Die Beschriftungen waren alt und nicht lesbar und manchmal falsch. Beleuchtung ist schlecht. Die Mitarbeiter waren überhaupt nicht motiviert. Und deswegen war es nicht so.
Was wollten Sie am dringendsten ändern? Sie haben ja auch noch diese museumspädagogischen Ideen im Koffer gehabt, als Sie gekommen sind, ne?
Ja, natürlich erst Museumspädagogik, dass wir mehr Ägypter ins Museum holen können, damit die mehr über ihre Kultur und die Geschichte lernen. Aber auch wollte ich die Beschriftung ändern und das habe ich leider nicht geändert. Ich meine, da sind 120.000 Objekte, wollte ich gerne das alles ändern, aber ich habe eine ganz große Summe von Beschriftungen geändert, aber nicht alle, wie ich wollte.
Was waren die größten Schwierigkeiten? Was hat Sie davon abgehalten, Ihre Pläne alle umzusetzen?
Ja, die Verwaltung im Museumsdienst, die waren sehr bürokratisch und die waren nicht einverstanden, dass man schnell viele Sachen ändern möchte. Und die haben immer gesagt, warum? Wir sind so gewohnt, dass das Museum nur Geld bringt und die Besucher kommen sowieso. Also warum sollen wir die Beleuchtung ändern oder die Beschriftung ändern?
Trotzdem haben Sie ja einiges geschafft zu ändern. Wie haben Sie das geschafft, die Mentalität in dem Haus langsam doch ein bisschen zu wandeln?
Ja, am Anfang haben die Kollegen nicht akzeptiert, dass wir ändern. Die haben auch gesagt, wir haben das so geerbt, warum sollen wir was tun? Die waren nicht gewöhnt, dass die eine Arbeit im Museum leisten, aber mit der Zeit und mit Motivation haben viele mitgemacht und am Ende haben alle mitgearbeitet. Wir haben den Keller aufgeräumt und dokumentiert. Ich habe ein Kindermuseum im Ägyptischen Museum installiert und wir haben 30 Sonderausstellungen im Museum organisiert.
Das ist eine ganze Menge. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie es als Frau, als Direktorin schwerer hatten, diese Sachen umzusetzen?
Ich glaube ja. Am Anfang war es so und alle waren skeptisch, was macht die Frau hier bei uns, obwohl 90% die Kuratoren sind Frauen. Aber die waren gewöhnt, dass der Direktor ein Mann ist. Und das war für die auch nicht akzeptiert, dass eine Frau Direktorin wird.
Aber sie haben sich dann dran gewöhnt. 7 Jahre lang sind
genau,
sie es geblieben.
Genau. Und das, die haben das auch mit Freude gemacht am Ende. Und alle waren stolz. Jeder, der was geleistet hat, war sehr, sehr stolz, dass er das gemacht hat.
Eigentlich ist das ja wirklich eine Parallele zu der Geschichte mit der ersten Grabung. Ne? Sie haben eine Aufgabe bekommen, keiner hat gedacht, da kann wirklich was draus werden. Sie haben es trotzdem gemacht und am Ende haben die Leute gesehen, ach, das ist ja gar nicht schlecht. Nee, im Gegenteil, das ist sogar gut.
Ja, ich muss auch sagen, ich kriege Anrufe, die Mitarbeiter, die weinen am Telefon, die sagen, seit sie weg sind, ist alles nicht das Gleiche. Und natürlich ist die Situation jetzt ganz schlimm, da kommen keine Touristen mehr. Bei mir waren die 12.000 am Tag, heute sind 6 Besucher am Tag. Das ist so deprimierend und die Mitarbeiter haben überhaupt keine Lust mehr zu arbeiten, die sagen, wir haben vergessen, wie man arbeitet.
Das ist echt eine katastrophale Situation. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt würde ich gerne nochmal hören, wie denn Ihre Familie da klargekommen ist in diesem neuen ägyptischen Leben.
Ja, am Anfang war es nicht einfach für alle, weil wir waren oft in Ägypten, aber als Reiseland. Und dass die in so einem Hochhaus im Zentrum von Kairo wohnen, und nicht wie hier in einem Haus mit großen Garten und die Freunde, die haben ihre Freunde hier in Köln total vermissen. Einer ist schnell integriert und der andere hat es lange gedauert, so ungefähr 1 Jahr, bis er dann akzeptiert hat, dass er in diese neue Situation leben muss. Und er hat auch sehr, sehr nette Freunde in der deutschen Schule in Kairo gefunden und war integriert auch.
7 Jahre lang haben Sie diesen Job gemacht und Sie waren gerade in Pension gegangen. Da sprang der Funke des sogenannten arabischen Frühlings von Tunesien auf Ägypten über. In Kairo gingen dann im Frühjahr 2011 die Massenproteste gegen Mubarak los. Im Februar wurde er ja bekanntlich gestürzt, aber vorher mussten Sie noch mit ansehen, wie das ägyptische Museum geplündert wurde. Und davon hören wir gleich noch mehr, gleich im letzten Teil von Domradio Menschen. Wafa El-Sadik ist zu Gast bei Domradio Menschen. Die Ägyptologin ist auch Autorin. Natürlich hat sie jede Menge wissenschaftliche Werke verfasst, aber zuletzt auch ein autobiografisches Buch, kann man glaube ich sagen. Es gibt nur den geraden Weg. Mein Leben als Schatzhüterin Ägyptens heißt es. Es ist erschienen bei Kiepenheuer & Witsch. Und im ersten Kapitel, Frau El-Sadik, da erzählen Sie von einer für Sie besonders schmerzhaften Episode, nämlich der Plünderung Ihres Museums. Was war da los?
Ja, ich konnte es nicht glauben. Ich habe Anrufe bekommen von Journalistinnen, die mir gesagt haben, das Museum geplündert ist. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Das Museum ist das sicherste Gebäude in ganz Ägypten und werde mit Polizisten und Sicherheitsleuten überwacht und mit Kameras 24 Stunden. Wie konnte sowas passieren? Ich wusste nicht, dass die Polizei und die Sicherheitsleute das Museum verlassen haben. Und ich bin bis heute noch mir sicher, dass es alles geplant war, weil wie könnte man das Museum ins Museum kommen, reinkommen und diese Plünderung machen? Wer hat die gesagt, dass die Polizei, ich meine, direkt nachdem die Polizei weggegangen ist?
Also Ihre Vermutung ist, dass Mubarak das selbst hat anzetteln lassen?
Damit ja, seine Leute. Mhm. So, Leute, die die ganze Welt zeigen wollten, wenn Mubarak weg ist, wird das Museum geplündert. Und nicht nur das Museum, aber auch Archäologenstätte. Und das ist wirklich, was jetzt heute auch noch passiert.
Bleiben wir nochmal im Frühjahr 2011, damals die Revolution, viele Bilder sind um die Welt gegangen, die Menschenmassen auf dem Tahrirplatz. Mit was für Gefühlen haben Sie das damals beobachtet?
Ja, ich war ganz stolz auf die Ägypter, besonders die jungen Leute, weil ich gedacht habe, sind die Ägypter, die Seele der Ägypter schon tot? Warum machen die nichts gegen diese korrupten System? Ich habe mich immer gefragt, bis wann wird das so dauern, dass man ansieht, dass Mubaraks Regime kassieren alles aus dem Land und die Armen ärmer werden. Ich war sehr glücklich, zu sehen, dass es so friedlich gegangen ist. Natürlich mit dem Schock, mit was im Museum passiert ist. Das war bis heute noch ein Schock für mich. Aber dass man sieht, dass die jungen Leute kämpften für ihre Freiheit und für ihre Zukunft.
Das haben sie dann ja auch wieder getan, als sie nämlich festgestellt haben, dieser Muslimbruder Präsident Morsi, der hat nicht das gebracht, was wir uns von ihm erhofft haben.
Ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Das erste Mal, dass wir dachten, wir haben eine demokratische Regierung bekommen, einen Demokrat, der intellektuell und fromm, der ist nicht korrupt und er hat sehr viel versprochen. Aber ein Jahr Morsi war wirklich, wenn das länger geblieben ist, dann wäre Ägypten zugrunde gegangen, auch das Kulturerbe Ägyptens.
Insofern sind Sie froh, dass die Armee eingreift, auch wenn das hier im Westen sehr, sehr skeptisch gesehen wird. Wir erleben das gerade, das zähe Ringen um die Macht zwischen Armee und Übergangsregierung und den Islamisten. Was bedeutet das denn jetzt alles für die großen Kunstschätze des Landes, als deren Hüterin Sie sich ja sehen?
Ägypten ist jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Die Ägypter haben gedacht, wenn das Militär jetzt kommt, werden wir, Ägypten wird sicherer sein. Und das versucht auch das Militär und die machen, was die können. Aber die Fanatiker, die sehr gewalttätig sind, die lassen das Land nicht in Ruhe und die plündern, verbrennen Kirchen, auch Moscheen. Zwei Moscheen sind auch verbrannt. Und leider sehe ich, dass das ein bisschen lange dauern wird.
Was glauben Sie, können Sie selbst tun, um Ihrem Land und um diesem unglaublichen Weltkulturerbe, das dort steht, zu helfen, es zu unterstützen?
Was ich jetzt gerade mache, ist eine Kampagne, dass ich sage in die ganze Welt, bitte kauf keine ägyptische Antiquitäten. Jeder, der das ägyptische Antiquitäten kauft, wird auch seine Hände mit Blut schmieren, weil das ist die Plünderung ist nicht einfach eine Plünderung. Das ist mit Mord, und da sind viele, die gestorben sind. Jetzt gerade in dem Museum von Malawi in Minya in Mittelägypten wurde der Wächter erschossen und der Direktor wurde verletzt und viele sind gestorben. Und das Museum wurde ausgeräumt. Da sind 1050 Objekte aus dem Museum gestohlen und der Rest wurde kaputt gemacht. Jeder, der was Ägyptisches kauft jetzt, unterstützt diese Kriminellen und seine Hände sind voller Blut.
Also der Appell von Wafa El Sadik, keine Kunst aus Ägypten kaufen.
Ja.
Wie optimistisch sind Sie, das ist meine Frage zum Schluss, dass trotz allem gegenteiligen Anschein im Moment in absehbarer Zeit doch Ruhe einkehrt und damit bessere Zeiten in Ägypten?
Ja, ich vertraue die Mehrheit der Ägypter. Ich weiß, dass viele Ägypter gegen Gewalt sind und die versuchen, das Militär zu unterstützen, damit Ruhe und Sicherheit wieder in Ägypten kehrt.
Wann werden Sie das nächste Mal nach Ägypten fahren?
Ja, ich möchte gerne im November, nachdem ich meine Lesungen hier in Deutschland habe, dann kehre ich nach Ägypten.
Und glauben Sie, dass Sie dann, wenn alles ein bisschen ruhiger geworden ist, eben durch Ihre Aktivitäten auch die Kultur wieder ankurbeln können?
Ja, richtig. Wir wollen natürlich sehr viel zuerst die archäologische Städte, die geplündert sind, erst zu dokumentieren und restaurieren, was kaputt ist, und gleichzeitig viel Museumspädagogik, damit die jungen Leute genau lernen, wie wichtig das Kulturerbe Ägyptens ist.
Ich sage jetzt vielen Dank an die Ägyptologin Wafa El Sadik. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und so viel erzählt haben aus Ihrem Leben, von Ihrer Arbeit und über Ihr Land, auch von Ihrem Buch. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören möchten, kein Problem. Sie finden sie bei uns im Netz als Podcast unter Domradio Menschen. Damit verabschiede ich mich jetzt. Ich bin Hilde Regenhüter, sagt, machen Sie es gut. Und zum Schluss, Frau El Sadik, haben Sie uns noch ein Stück Musik mitgebracht. Was ist das?
Ja, das ist, was ich gerne liebe. Das ist wie Mozart mit ägyptischem Einfluss in seiner Musik hatte. Dieses Stück ist mit ägyptischem Klang.
Und wir haben die Aria von Papageno aus der Zauberflöte ausgesucht.
Genau, das ist die Papageno, die wir auch in Ägypten gerne hören.
Das hören wir jetzt. Vielen Dank. Ja.